Deutschlandfunk Kultur heute.
Innovationsmotor Kultur. Unter dieser Überschrift haben wir in den letzten Tagen mit Philosophen, mit Soziologen, Schriftstellerinnen und Musikerinnen gesprochen über die Innovationskraft von Kultur. Unter anderem mit Anne-Sophie Mutter, für die etwa ein Komponist wie Beethoven bis heute visionär ist. Aber auch ein Beethoven benötigte für seine Innovationen das richtige Gerät, sprich die richtigen Instrumente. Sein ideales Instrument, den idealen Flügel, hat er leider nie gefunden. Irgendwas war immer zu piepsig, zu schwer im Anschlag, unschön im Klang. Und natürlich wäre es äußerst interessant zu erfahren, wie und was er auf einem modernen Flügel komponiert hätte. Wie neue Instrumente die Musikgeschichte beeinflusst haben und umgekehrt, darüber habe ich mit der Musikwissenschaftlerin Conny Restle gesprochen, Professorin und Direktorin des Musikinstrumentenmuseums Berlin. Bleiben wir kurz bei Beethoven. Der war als Pianist ja nie so richtig zufrieden mit seinem Instrument. Und dabei wurde in dieser Zeit an kaum einem Instrument so viel getüftelt wie am Flügel. Was wäre denn eine Innovation gewesen, die Beethoven gefallen hätte? Lassen Sie uns ein wenig spekulieren.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Beethoven gerne einen Hammerflügel gehabt hätte. Für ihn wäre das wirklich wichtig gewesen, das, was er noch so irgendwie im Kopf hatte. Und er hört es zwar nicht, aber er spielt es auf dem Klavier und kann das sich auf irgendeine andere Art und Weise dann nochmal vorspielen, das nochmal wiederholen sozusagen. Und ich glaube, das war etwas, was ihm sehr gefallen hätte und was ja viele moderne Flügel, aber auch elektronische Instrumente besitzen. Diese MIDI-Schnittstelle, dass man das auch aufnehmen kann. Davon wäre er sicherlich begeistert gewesen.
Bleiben wir noch kurz beim Flügel. Eine Beethoven-Sonate klingt ja anders als eine Mozart-Sonate. Und Schumann und Liszt haben die Möglichkeiten des Instruments dann noch einmal erweitert, ganz zu schweigen vom 20. Jahrhundert. Mich würde interessieren, wie viel von einem Werk, nehmen wir mal Liszts bombastische H-Moll-Sonate, wie viel beruht da auf ästhetischem Wandel und wie viel tatsächlich auch auf technischen Fortschritt?
Ich denke mal, das geht beides Hand in Hand irgendwie. Für mich als Instrumentenkundler ist einfach interessant zu sehen, diese Zusammenarbeit zwischen den Interpreten, den Komponisten und den Instrumentenbauern. Es ist schon so gewesen, dass diese Instrumente gerade zu Beginn oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Klavierinstrumente auf, wenn ich das mal so salopp sagen darf, auf Kante genäht gewesen sind. Die Beseitung war unheimlich stark. Der Rahmen des Instrumentes hat das alles nicht ausgehalten. Und wenn jetzt Liszt seine H-Moll-Sonate spielt, dann bewegt es sich immer an der Grenze. Es bewegt sich an der Grenze eigentlich dessen, was ein Instrument für einen Interpreten zu leisten vermag. Und es bewegt sich immer an der Grenze sozusagen dessen, was man überhaupt mit einem Klavier realisieren kann. An Klanglichkeit, an Technik und ich glaube, es gibt kaum jemanden dann, der wirklich so diese Grenzen auch ausgelotet hat wie Liszt. Alle an danach folgenden Komponisten und ich denke insbesondere an den von mir so sehr geliebten und geschätzten Sergei Rachmaninow, die sind eigentlich in diesen Grenzen geblieben. Es gab dann andere Dinge, aber zumindest diese technischen Grenzen eines Klaviers, wie es dann Ende des 19. Jahrhunderts bestand, die sind dann nicht weiter aufgerissen worden.
Der Flügel ist ja ein Paradebeispiel für Innovation im Instrumentenbau. Welche Beispiele gibt es denn noch für eine Entwicklung, die den Komponisten völlig neue Möglichkeiten an die Hand gegeben hat?
Vielleicht eines der bekanntesten Beispiele sind die Ventile am Blechblasinstrument. Das Blechblasinstrument, egal ob es eine Trompete ist oder auch ein tieferes Instrument, das fußt eigentlich auf den Naturtönen. Oktave, Quinte, Quarte, Terz, die ja auch schon bereits in der Antike beschrieben werden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben zwei Musiker gemeinsam, die aus Schlesien stammten, die Ventile für Blechblasinstrument entwickelt. Dadurch konnte das Instrument auf einmal eigentlich wie ein Klavier gespielt werden und ist sozusagen aus dieser reinen Signalschiene herausgekommen und es ist nun zum gleichwertigen Musikinstrument neben den Streichinstrumenten und neben den Holzbassinstrumenten im Orchester geworden. Das muss ich mal vorstellen, dass man mit einem Blechblasinstrument die Tonleiter rauf und runter spielen kann. Man kann eine Violine nachmachen, man kann Tasteninstrumente nachmachen damit. Das war ein ganz, ganz großer Umschwung durch diese Erfindung der Ventile bei den Blechblasinstrumenten zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Da habe ich jetzt so eine Henne-Ei-Frage. Was kommt denn zuerst? Die Wünsche, die Klangvorstellungen der Komponisten oder wie jetzt eben bei den Blechblasinstrumenten die technische Neu- oder Weiterentwicklung oder geht das Hand in Hand?
Nein, bei den Blechblasinstrumenten ist es interessant. Da sind es zuerst die Musiker, die sowas entwickeln und nicht die Komponisten. Es gibt ja von Richard Wagner zum Beispiel in seinen Partituren, kann man das sehr gut nachvollziehen, den Wunsch, diese Blechblasinstrumente immer noch in ihrer herkömmlichen, in ihrer alten Form zu spielen. Selbst wenn sie es nun Ventile haben, wünscht sich Wagner, dass die Musiker an bestimmten Stellen das Instrument wie ein Naturinstrument spielen.
Weil ihm dieser altmodische Klang besser gefiel.
Genau, weil manche Töne in dieser Naturtonreihe eben nicht ganz, ganz rein sind für unser Gehör. Gerade für Stellen, wo vielleicht irgendwie auch was intendiert ist, was unsicher ist oder was so ein Grummeln erzeugen soll, dort will dann Wagner auch wirklich diese etwas schiefen Töne haben.
Es gibt ja auch Instrumente wie die Geige zum Beispiel oder Streichinstrumente im Allgemeinen, deren Form ist ja seit ungefähr 300 Jahren nahezu unverändert geblieben. Später wurden sie natürlich ein bisschen aufgerüstet, aber die Form an sich, das Material, die Arbeit daran ist eigentlich geblieben. Eine Stradivari ist eigentlich immer noch das Maß aller Dinge. Gibt es sozusagen auch so etwas wie ein Ende der Innovation?
Die Streichinstrumente, die Violine, also die Braccio-Instrumente, sind ebenso ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass sich da kaum noch was in Richtung Innovation bewegt. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder auch die Versuche, das Material zu ersetzen, das Ahorn und Fichte, was bei Streichinstrumenten eine große Rolle spielt, zum Beispiel durch Carbon. Aber so richtig hat sich das einfach nicht durchgesetzt, weil man muss immer wissen, wenn man an einer Stellschraube dreht bei einem Instrument, kann es sein, dass sich A, der Klang und B, die Spieltechnik total verändern. Und meine Wahrnehmung ist die, dass im Bereich der klassischen Musik die Musiker schwer tun mit Innovationen. Die spielen ja eigentlich auch, wenn man das ganz böse formuliert, immer noch die Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und wenn ich mir so die Programme angucke, der großen Orchester, auch hier in Berlin, dann ist es doch so, das ist der Schwerpunkt eigentlich des Repertoires. Beethoven, Brahms, und vielleicht ein bisschen Richard Strauss auch noch mit dazu und ein paar andere Komponisten. Aber wirklich moderne Musik, die tut sich schwer auf der großen Bühne, finde ich. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Instrumente sich seit dieser Zeit, seit dem Ausgehen 19. Jahrhundert, kaum mehr verändert haben. Das trifft eigentlich auf 90% der Instrumente zu. Der Flügel hat sich nicht mehr verändert seit dieser Zeit. Die Streichinstrumente haben sich nicht mehr verändert. Und wenn man so will, auch die Blechblasinstrumente und Holzblasinstrumente haben sich nicht mehr verändert. Es gibt eine Innovation im 20. Jahrhundert, die sitzt aber ganz woanders an. Und das ist für mich eigentlich das ganz, ganz Spannende.
Lassen Sie mich raten, die elektronische Musik.
Genau.
Ganz genau, eine der einschneidendsten Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Und ich habe mich auch das auch gefragt, ob das sozusagen das Ende der Innovation war im instrumentalen Bereich. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, alte Instrumente neu zu präparieren. Geht das so Hand in Hand?
Ja, sicherlich. Also die Entwicklung oder die Erfindung oder der elektronischen Instrumente findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem man sich auch wieder mit alten Instrumenten beschäftigt, mit historischen Instrumenten. Ich glaube schon, dass bei einigen Menschen und natürlich besonders bei Musikern und Komponisten so der Wunsch vorhanden ist, immer wieder was Neues zu hören, was Neues zu finden, um auch neue musikalische Ausdrucksformen dann sich zu erobern. Was ist daraus entstanden? Daraus entstanden ist natürlich zum einen, dass ich mittels der Elektronik herkömmliche Instrumente nachahmen kann. Aber das stand eigentlich zuerst gar nicht so im Vordergrund, sondern dass ich mir ganz neue Klangwelten und ganz neue Möglichkeiten des Zugangs oder wie ich Musik spiele erarbeite. Denn das wäre vielleicht noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Das Entscheidende an einem Musikinstrument sind auf der einen Seite der Klang, auf der anderen Seite allerdings die Schnittstelle zwischen Mensch und Instrument, dass ich das Instrument spielen kann. Diese ganz wichtige Schnittstelle ist bei den Tasteninstrumenten sind diese Tasten. Und bei den elektronischen Instrumenten gibt es nun auch noch eine andere Schnittstelle, nämlich dass ich dieses Instrument über Zahlen, über mathematische Algorithmen programmieren kann. Und das Instrument dann auf eine ganz andere Art und Weise erklingt. Das ist was ganz was Neues, was es bis dato eigentlich im Bereich der Musikinstrumente noch nicht gab.
Kurze Frage zum Schluss. Welche Neuerung im Instrumentenbau setzt Sie bis heute in Erstaunen?
Es ist die Taste. So einfach das auch ist, aber die Taste, man nannte das noch lateinisch Clavis, das ist der Schlüssel, mit dem kann ich mir so einen Ton aufsperren. Das ist was ganz was Neues gewesen. Und heute könnte man sich eigentlich überhaupt nicht mehr, unsere ganze digitale Welt könnte man sich gar nicht mehr ohne diese Tasten vorstellen. Und diese Tasten kommen von der Orgel, so wie wir sie auch dann im ausgehenden Mittelalter kennen.
Sagt Conny Restle, sie ist Direktorin des Musikinstrumentenmuseums Berlin. In unserer Reihe Innovationsmutter Kultur haben wir über die Instrumente gesprochen und alle Gespräche dieser Reihe finden Sie auch auf deutschlandfunk.de.